Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir heißt Katrin Kaiser und ich. Hallo Katrin.
Hallo Ulrike.
Wir haben ein Thema mitgebracht, was wir voriges Jahr eigentlich schon mal mit Blick auf die Betreuungsrechtsreform angeguckt haben. Aber wie das so ist, wenn so eine Reform kommt, dann guckt man erstmal so ein bisschen oberflächlich, ne, auf die Artikel und dann sieht man da was und da was. Und jetzt so, wo die Reform da ist, haben wir festgestellt, wir haben das Thema in der Podcast-Folge eigentlich nicht ganz so gut abgearbeitet. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir das nochmal, Katrin, ne?
Ganz genau.
Genau. Und es ist ein Thema, was, glaube ich, relativ viele Betreuer in ihrem Betreuerausweis stehen haben, nämlich die Vermögenssorge. Jetzt brauchen Sie keine Panik kriegen. Es hat sich nicht so viel verändert, aber es sind doch so ein paar kleine Kleinigkeiten, wo es gut ist, dass wir da noch mal ein bisschen intensiver draufhören. Also alle, die Folge letztes Jahr, ich weiß gar nicht, welche Folge es war, das war so eine Kombifolge Vermögenssorge und Berichtswesen. Die gehört haben, die hören jetzt vielleicht einen Teil doppelt, aber bleiben Sie dran, denn weiter hinten kommt was Sie da noch nicht gehört haben. Blick auf die Reform Vermögenssorge. Mit den Änderungen, die es da gab, so anderthalb Monate läuft sie jetzt, die Betreuungsrechtsreform. Hast du denn schon richtig praktische Erfahrungen mit dem Thema jetzt sammeln können? Oder hast du jetzt auch noch mal ein bisschen theoretischer dir die Artikel angeguckt?
Also ich habe jetzt tatsächlich die Artikel eher theoretischer noch mal angeschaut. Liegt daran, also natürlich arbeite ich mit der Vermögenssorge schon seit der Betreuungsrechtsreform wieder. Aber wie du aber schon einleitend gesagt hast, es hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es wurden zwar ein paar Punkte in der Begrifflichkeit geändert, aber ich glaube, in der allgemeinen Praxis merke ich es jetzt vom Arbeitswesen her gar nicht unbedingt.
Okay, dann sind wir mal gespannt. Ich habe mir den Gesetzestext in Vorbereitung auch noch mal rausgesucht und wir machen ja immer nicht so viel Geschiss um die Paragraphen.
Genau, gut.
Genau, aber es sei doch an einer Stelle vielleicht jetzt noch mal gesagt, hauptsächlich befindet sich das Thema Vermögenssorge in den Paragraphen 1838 bis 1847 BGB, so grob.
Ja.
Wenn Sie da gucken, finden Sie das meiste, was wir Ihnen heute erzählen. Jetzt hast du gesagt, vieles so im Bereich der Begrifflichkeiten hat sich auch verändert. Da haben wir ja damals auch schon drüber gesprochen, aber um jetzt das Gesamtpaket Vermögenssorge so anzugucken, glaube ich, wiederholen wir das einfach nochmal, Katrin, oder?
Genau, ist auch schnell gemacht. Also die wesentliche Änderung ist eben die, finde ich, in der Begrifflichkeit. Denn jetzt wird von dem Sprachlichen her unterschieden zwischen Verfügungsgeld und Anlagegeld. Also das Verfügungsgeld ist letztlich auf einem Girokonto, also auf einem Konto, wo die Bewegungen laufen sozusagen oder als Bargeld vorhanden, wobei man als Betreuer eigentlich meiner Meinung nach kein Bargeld für Betreute irgendwo haben sollte. Vielleicht passt es eher manchmal im familiären Bereich, aber als Fremdbetreuer gehört eigentlich alles Geld auf irgendwelche Konten. Aber trotzdem wäre es rein theoretisch das Verfügungsgeld. Und das Anlagegeld wird dann auf einem sogenannten Anlagekonto, also sprich Sparbücher, Depots, alles, wie es der Name schon sagt, wo das Geld irgendwie angelegt ist, also fixierter ist. Und das Verfügungsgeld wird dann für alle Ausgaben des Betreuten verwendet. Und darum muss es eben auch immer bereit sein, also auf einem Konto, wo man auch immer buchen kann. Es ist dann einfach das Girokonto. Und ich finde, so vom Prinzip kann man sagen, das sind so das Verfügungsgeld mehr oder weniger die laufenden Kosten, die man hat. Also mit dem Geld verfügt man dann, dass die Miete bezahlt wird, dass vielleicht, wenn der Betreute nicht selber verfügt, man Taschengeld auszahlt, Strom, also alles so für den Lebensunterhalt. Das versteht man dann unter diesem sogenannten Verfügungsgeld. Und das Geld, was man dann nicht für die laufenden monatlichen Ausgaben benötigt, das soll man eben auf ein Anlagekonto, also als Anlagegeld, hinterlegen, wie ich schon gesagt habe, Sparkonten und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise verzinslicht. Wir wissen alle, schwierig, wobei wird besser.
Wird vielleicht wieder.
Genau, wurde schon vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen besser, aber eben das Ziel ist, dass da natürlich auch ein bisschen noch was für das Geld gibt, was man hat.
Ja.
Ich gehe jetzt aber eben davon aus, dass eigentlich die meisten Betreuer oder eben Betreute auch schon diese beiden Konten hatten, also zumindest die Betreuten, die irgendwie noch kleines Vermögen haben oder ein bisschen angespartes, da hat man, denke ich, einfach so ein Konto, mit dem man arbeitet oder mit dem man ja sein tägliches Leben bestreitet und ein Konto, wo die Ersparnisse liegen.
Ist ja wie man selber auch hat, ne? im Prinzip.
Ganz genau, genau, genau.
Ganz andere Frage, Katrin. Wir haben ja die letzte Folge, ging es ja ums Berichtwesen. Jetzt kommt mir gerade in den Kopf, hast du es im Kopf, bei den Berichten wird dann gezielt auch gefragt, Höhe Anlagegeld, Höhe Verfügungsgeld oder wird das auch getrennt abgefragt? Oder?
Also in den Berichten wird immer alle Konten abgefragt. Mhm. Also man muss im Prinzip auflisten, was für Konten da sind und da muss man dann als Betreuer im Prinzip hinschreiben, Girokonto, Sparkonto, ja. Aber es wird jetzt nicht Verfügungsgeld, muss man, glaube ich, nicht schreiben, sondern...
Der Begriff tauchte da noch nicht auf, ne?
Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen, wäre mir, glaube ich, aufgefallen, weil dieser Part ist eigentlich gleich geblieben, dass da einfach Angaben der Konten steht, genau, ja. Dass man die ganzen Konten angeben soll.
Ja. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass nur Begrifflichkeiten verändert worden sind mit der Reform in der Vermögenssorge.
Genau, richtig. Eine konkrete Neuerung im Gesetz ist auch die Verpflichtung zum bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Ja, das hat man damals auch schon mal angesprochen.
Genau,
ne?
Genau. Und eben aber auch hier gehe ich eigentlich davon aus, dass wenn man es beruflich als Vereinsbetreuer, selbstständiger Betreuer oder eben auch als ehrenamtlicher Fremdbetreuer eine Betreuung führt, dass man eigentlich das jetzt schon handhabt. Und ich könnte mir auch vorstellen, auch als Familienbetreuer, die meisten haben konnten. Also es heißt im Prinzip, ich habe mich am Anfang gefragt, was soll denn das jetzt heißen? Wir waren erst irritiert, bargeldlos.
Ja.
Was müssen wir jetzt ändern? Es ist im Prinzip so, dass zum Beispiel die Rechnungen vom Heim über das Girokonto laufen, dass man das nicht bar bezahlt, dass die Miete abgebucht wird, dass man die nicht dem Vermieter bar in die Hand gibt. Also alle diese auch Dinge, wo über das Verfügungskonto gehen sollen. Also im Prinzip eigentlich normales
Verhalten, ja.
Genau, normales. Ich fand eben auch eigentlich normales Verhalten, aber vielleicht doch auch in manchen Strukturen eben nicht. Das kann natürlich schon auch sein. Wichtig aber zu sagen, die Pflicht zum bargeldlosen Zahlungsverkehr besteht nicht, wenn zum Beispiel Barbezahlungen üblich sind. Also sprich, wenn man jetzt irgendwie beim Friseur die Rechnung begleicht, vielleicht für den Betreuten oder bei der Fußpflege jetzt je nach Kontext sogar dabei war, wie auch immer das gestaltet ist, dann ist es natürlich okay. Und genauso, das ist auch ganz, ganz wichtig, natürlich die Auszahlungen an den Betreuten, die darf man natürlich auf jeden Fall im Bargeld machen. Das ist nicht nur zulässig, sondern ja auch gerade geboten und gewünscht. Es geht eben wirklich um die Rechnungen, dass man die nicht bar bezahlt. Vielleicht manchmal auch schon noch so eine Handwerkerrechnung, vielleicht war früher auch mal, dass man noch in dem Geschäft vorbeigegangen ist oder eine Reparatur oder bei einer Bestellung, wenn eine Rechnung kam, dass man gesagt hat, ich gehe da gerade vorbei und bezahlt. Ich weiß es nicht.
Ja.
Das sollte man jetzt eben nicht tun.
Nicht mehr tun. Ne?
Genau, auch die Pflicht, dass einfach das ohne diesen Bargeldverkehr funktioniert.
Wir hatten es ja damals auch, dass wir so ein bisschen die Vermutung auch hatten, dass es tatsächlich vielleicht im privaten Kontext eher mal war.
Das denke ich auch, ja.
Dass Angehörige gesagt haben, jetzt holen wir mal bei der Oma gerade, die zahlt anteilig ja Gas und Elektrik und was
genau.
Weiß ich hier, weil sie bei uns im Haus wohnt, da holen wir jetzt mal Geld und teilen das dann dementsprechend auf und wahrscheinlich will man das so ein bisschen versuchen, in Baden auch zu lenken. Ne?
Genau, ich denke auch, dass da einfach ein klarer Schnitt ist, auch für die Abrechnung, für die Rechnungslegung ist dann einfach auch transparent, das ist die Miete, das ist das und da wird nicht einfach sich jeden Monat die 7 Monate geholt, obwohl es alles ordentlich ist, trotz dessen.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall nochmal eine Neuerung und eine Neuerung auch, ich denke, die betrifft jetzt schon einem, dass man das Gericht sofort zu informieren hat, also man nennt es Anzeigen, dem Gericht anzeigen, wenn man ein Girokonto oder ein Anlagekonto eröffnet. Also das zählt unter den sogenannten Anzeigepflichten, auch unter den Paragraphen, die du am Anfang genannt hast. Da findet man das.
Ich glaube, ich habe hier nebenbei gerade geguckt, ich glaube, der 1846er sind die Anzeigepflichten.
Genau, ich glaube auch, wenn ich mich erinnere, war es 46, richtig. Und natürlich zählt da auch also als Verpflichtung dazu, wenn man ein Depot eröffnet oder Wertpapiere. Also sprich, alles, was man neu eröffnet für den Betreuten, hat man umgehend anzuzeigen dem Gericht. Also sprich, mitzuteilen, wir haben Konto XY eröffnet.
Genau, aber anzeigen heißt auch nur mitzuteilen. Es braucht jetzt nicht eine Bestätigung des Gerichtes, oder?
Genau, also man braucht keine Genehmigung, keine Bestätigung, keine Genehmigung, dass man es eröffnen darf. Also es ist keine Genehmigungspflicht, sondern lediglich wollen die, dass die Informationen sofort fließen. Genau, beim Girokonto gehört es dann auch noch dazu, dass man einfach das Anfangsguthaben auch mitteilt. Trotz dessen, der Betreuer kann, wie bisher auch, auf dem Girokonto dann verfügen, genehmigungsfrei. Es ist einfach wirklich nur, dass das Betreuungsgericht da die Info hat. Und beim Anlagekonto muss man natürlich auch die Höhe mitteilen, mit wie viel Geld man das angelegt hat, sowie die Verzinsung, also sprich, was für Zinsen gibt's. Genau, hier beim Anlagekonto bleibt aber auch weiterhin dieser Sperrvermerk. Also nicht befreite Betreuer wissen, wovon wir reden, dass man nicht über eine bestimmte Höhe über das Geld frei verfügen kann, sondern dann die Genehmigung vom Gericht braucht. Ich glaube, 3.000 Euro, die Richtlinie ist immer noch geblieben. Also kurzer Exkurs vielleicht, Befreite Betreuer sind Verwandte in gerader Linie, also Kinder, Eltern, Enkel, Geschwister und Ehegatten und eben also auch Vereinsbetreuer zum Beispiel. Und alle anderen müssen sozusagen so ein Sperrvermerk dann bei Anlagekonten haben, dass eben über diesen Betrag dann auf jeden Fall das genehmigt wird.
Ja, ich habe gerade geguckt, diese Sperrvereinbarung, wer es nochmal nachlesen will, müsste Paragraph 1845 sein.
Super.
Genau. Heute sind wir doch ganz schön arg mit den Paragraphen dabei hier.
Aber da muss man schon nicht suchen nachher.
Ja, genau.
Genau. Ah, und bei den Depots, bevor ich es vergesse, muss man neben eben auch der Höhe wieder auch noch Art und Umfang und den Wert und auch welche Aufwendungen und Nutzungen dahinterlegt sind, dazulegen. Also ich empfehle, wenn man so ein Depot hat, da gibt es doch solche Erklärungen, was alles damit beinhaltet ist, am besten alles dann ans Gericht hinschicken. Mhm. Und natürlich auch, finde ich, was noch wichtig ist, Anlagesicherung der Banken beachten, dass man halt auch eine Bank hat, die diese 100.000 Einlagesicherung pro Kunde hat. Und klar, was nicht neu ist, aber ich finde, es sollte nochmal erwähnt sein, weil es passiert doch manchmal immer noch wieder, gerade im familiären Kontext, dass man einfach wirklich eine strikte Trennung macht von Betreuten und Betreuergeldern. Also sprich, nicht rummischt mit Konten oder auslegt oder hin und her bucht, sondern ganz klar, das ist das Konto des Betreuten, darüber laufen seine ganzen Sachen und das ist mein Konto, da hat nichts vom Betreuten irgendwas zu suchen.
Also damit meinst du, ist auch wieder, wenn es Angehörige sind zum Beispiel, dass man sagt, man lässt die Rente von der Mutter jetzt mal gerade auf das eigene Girokonto laufen, damit man nicht so viele Konten hat. Das geht nicht. Strikt trennen.
Genau. Umgekehrt finde ich es aber genauso wichtig, dass man nicht Heimrechnungen vom eigenen Konto bezahlt, weil vielleicht das Konto der Mutter gerade nicht gedeckt ist und man denkt, hole ich mir wieder später oder so. Also auch da, das dann eher noch, also zum einen der einen Schutz der Betreuten und der andere Schutz aber auch der Betreuer, dass man da auch sich selber nicht nachher vielleicht das Geld warum auch immer nicht mehr wiederbekommt oder wenn es dann vielleicht auch sogar ehrenamtliche Betreuer sind für fremde Personen, die es gut meinen und sagen, ach komm, überweise ich schnell, der Rente kommt erst später oder weiß ich nicht, das bitte tunlichst auch unterlassen, dass da...
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Also du hast gesagt, das ist neu mit diesem Girokonto, dass man das anzeigen muss, wenn man das eröffnet. Das war vorher nicht so?
Genau, war vorher nicht so. Nur mir ist gerade nochmal was eingefallen, weil wir ja gesagt haben, strikte Trennung. Da sieht es trotzdem vor, dass natürlich bestehende Gemeinschaftskonten weiterhin bestehen bleiben können. Also sprich bei Ehepartnern, das ist ja manchmal so ein Fall.
Ah ja.
Das ist vielleicht auch noch ein kurzer, wichtiger Hinweis, mir gerade eingefallen ist. Genau, aber jetzt zum Thema Anzeigepflicht. Es war tatsächlich so, dass man es nicht sofort anzeigen müsste, aber klar, im nächsten Jahresbericht muss man ja immer alle Konten angeben und spätestens da musste man sagen, hey, ich habe ein Konto oder ein Depot eröffnet. Ich persönlich muss auch sagen, für uns ist es jetzt in der Praxis nicht so eine Neuerung. Wir hatten eigentlich oder haben so intern immer gesagt, wir teilen dem Gericht eigentlich alle solche, sind ja doch wichtige Neuerungen gleich mit, sodass wir eigentlich meistens, wenn man irgendwie eine Anlage, gerade auch für größeres Geld, oder ein Girokonto eröffnet hat, das eigentlich auch kurz mit einem Zweizeiler mitgeteilt hat, dass man es einfach auch, aus dem Kopf hatte, schon dem Gericht mitgeteilt hat. Was wir halt vorher jetzt so gemacht haben, ist jetzt einfach tatsächlich Pflicht geworden. Und eben vorher war es, das Gericht hat es im Prinzip erst ein Jahr, je nachdem später oder ein halbes Jahr mitbekommen, dass da ein neues Konto besteht.
Okay, jetzt haben wir ja immer so darüber gesprochen, der Betreuer eröffnet ein neues Konto für den Betreuten und muss das dann anzeigen, ja? Ihr habt ja ab und zu auch mal noch ganz fitte, manchmal auch ganz pfiffige Betreute. Ja. Und wir könnten mir ja vorstellen, dass auch ein Betreuter mal sagen will, ich eröffne mal noch ein Konto oder wechsle die Bank oder irgendwie sowas.
Genau, das gibt's sehr häufig. Sollen sie auch tun, dürfen sie auch. Ja. Klar ist, das muss ich natürlich nicht sofort anzeigen, denn je nachdem habe ich ja auch nicht sofort davon Kenntnis. Manchmal gibt es ja auch solche Dinge, da fällt es einem plötzlich auf, warum läuft jetzt vielleicht das Geld da nicht mehr drauf oder warum gibt es eine Überweisung auf ein ganz anderes Konto und plötzlich sieht man, okay, der hat sich nochmal ein neues Konto eröffnet, dann... Ja. Ist das in Ordnung? Also es geht bei diesen Anzeigepflichten immer darum, dass man nur anzeigen muss, was man als Betreuer macht. Nicht im Prinzip, was der oder die Betreute machen. Man kann es dann trotzdem mitteilen, auch zeitnah. Genau, aber diese Anzeigepflicht, die besteht in dem Sinn nicht. Man kann ja auch nicht im Prinzip das beschleunigen, wenn man dann vielleicht erst ein halbes Jahr später, warum auch immer, davon Kenntnis hat. Also da muss man auch gar keine Sorge oder keine Panik haben. Da geht es wirklich immer nur um die Handlungen, die ich als Betreuer selber mache. Also wenn der Betreute das selber unterschrieben hat, dann besteht diese Anzeigepflicht nicht.
Ja. Und dann würde man dieses zusätzliche Konto dann im nächsten Jahresbericht mit aufführen, wenn man als Betreuer dann davon weiß.
Genau, wenn man weiß. Genau, genau.
Okay. Ein großes Thema bei dieser ganzen Gesetzesreform, Katrin, ist ja das Thema Stärkung der Selbstbestimmung der Betreuten. Jetzt finde ich das gerade in diesem Bereich irgendwie, ich spüre es noch nicht so richtig, weil da geht es ja darum, was der Betreuer macht. Da muss er es dem Gericht melden und gibt es Änderungen in der Begrifflichkeit. Siehst du denn auch im Bereich der Vermögenssorge da, dass sich da was getan hat im Thema Selbstbestimmung?
Also ich glaube, dieser Grundsatz des Betreuerhandelns soll natürlich auch in dem Bereich geachtet werden. Also sprich, alles, was der Betreute selbst tun kann, soll er auch tun. Also ich glaube, dieser Paragraph, den hatten wir in der Folge, wo wir schon mal die Vermögenssorge auch angerissen haben, auch, glaube ich, erwähnt. Und diese Selbstbestimmung stärken, selbstbestimmt handeln, das soll ja, finde ich, nicht nur in dem Paragraphen vorkommen, wo es konkret genannt wird, sondern das ist ja wirklich, finde ich, so ein Grundsatz und so ein Leitgedanke. Daher finde ich schon auch, dass man in der Vermögenssorge darauf achten sollte. Ich habe ihn aber jetzt auch nicht gefunden konkret, wie es vielleicht woanders beschrieben ist. Also klar ist, wo es drin kommt, vielleicht noch kleiner Exkurs. Wir hatten ja in der vorherigen Folge beim Berichtswesen zum Beispiel gesagt, mit zu zielen. Ich finde, da kann man in der Vermögenssorge manchmal noch einiges auch aufbauen, zum Beispiel eben sagen, vielleicht doch mal selber eine Überweisung machen, anders übers Geld verfügen. Also da ist man als Betreuer dann vielleicht auch gefragt, da die Selbstbestimmung noch einen Ticken mehr reinzumachen. Und klar ist, der Betreute eben soll alles so weiter, kann weiterhin selber machen. Und wichtig auch, wenn ich die Vermögenssorge für ihn ausübe, dann soll der Betreute auch weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeit leben, also seine Wünsche weiterhin so ausleben können, also dass ich ihn auch nicht irgendwie einschränke mit dem Geld. Es gibt hier natürlich auch wieder zu unterscheiden zwischen geschäftsfähige und nicht geschäftsfähige Betreute. Also bei Geschäftsfähigen ist es ja häufig auch in der Vermögenssorge so, dass man eher nur unterstützende Tätigkeit hat und der vielleicht weiterhin komplett selber über sein Konto bestimmt, dann ist natürlich die Selbstbestimmung komplett gewahrt. Wichtiger Punkt, da muss man auch als Betreuer darüber keine Rechnung legen, wenn es einem der Betreute bestätigt. Das ist einfach auch nochmal so ein kleiner Exkurs, weil man doch als Betreuer manchmal Angst hat, wie man das dann in der Rechnungslegung belegt. Aber da gilt es einfach wirklich, der Betreute darf das alles selbstständig tun. Und bei nicht geschäftsfähigen Betreuten muss der Betreuer so handeln, wie es seinen Wünschen entspricht. Also auch da heißt es, das im Prinzip selbstbestimmte Leben, das er vorher hatte, sollte man ihm mit seinen Wünschen weiterhin ermöglichen. Es gibt so eine Ausnahme, wenn jetzt irgendein Wunsch das Vermögen des Betreuten erheblich gefährden würde, dann darf man dem Wunsch auch nicht entsprechen, aber ansonsten hat man sich ja daran zu halten. Und wenn man keinen Wunsch weiß oder den nicht kennt, dann muss man sogar einen mutmaßlichen Wunschwillen bilden oder sich halt einfach an dem Leben, das er hatte, orientieren. Also ich finde es persönlich, so wirkliche Veränderungen, wenn man es jetzt so als Leitgedanken sieht, dann ja. Ich habe jetzt in der Vermögenssorge auch davor schon eigentlich so gearbeitet. Die geschäftsfähig waren, konnten das machen. Und die nicht geschäftsfähig waren, hat man sich daran orientiert, wie sie es früher leben wollten. Wichtig ist schon, es ist ja uns ein W abhanden gekommen. Wir haben ja früher immer von den drei Ws gesprochen. Also das Wohl ist weg, sodass man da natürlich auch schon noch mal mehr sagen kann. Wunsch und Wille ist einfach noch mal viel, viel stärker und ist natürlich dann auch im Bereich Vermögenssorge.
Also wenn man sich gut reindenkt in das Thema, muss man sagen, auch im Bereich der Vermögenssorge wird das Selbstbestimmungsrecht nochmal oder kann nochmal einfach deutlich gestärkt werden, wenn es da einfach auch ein großes Bemühen einfach auch gibt. Ne?
Genau.
Nicht alles ist immer erreichbar, das ist ganz klar, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Aber ich fand das in der letzten Folge, als wir über das Berichtswesen gesprochen haben, doch sehr erhellend, als so dieses Beispiel auch mit doch mal Überweisungsträger ausfüllen oder
ja,
so.
Genau,
ne? So diese kleinen Sachen, klar, das greift alles ineinander. Wir haben über Berichtswesen gesprochen, aber das ist doch Vermögenssorge.
Ja,
und
genau.
Fand ich ganz spannend. Ich glaube, Katrin, wir haben das Wichtigste gesagt, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Wenn uns so in den nächsten Monaten im Bereich der Vermögenssorge noch was auffällt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, vielleicht da auch Praxiserfahrung,
genau,
wer weiß.
Genau, also dann gibt's vielleicht noch mal eine Podcast-Folge dazu. Und auch da immer, also wer vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat, kann sich auch gerne irgendwie bei uns melden. Wir gucken mal, dann können wir das vielleicht auch einbauen. Wir haben so ein paar nächste Themen schon in der Pipeline. Sie dürfen gespannt sein. Es gibt auch ein, zwei, drei Folgen mal wieder mit externen Gesprächspartnern. Und mit der Katrin habe ich auch schon was vereinbart. Also es geht lustig weiter hier bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und wünschen Ihnen jetzt einfach erstmal ja, eine gute Zeit und wir hören voneinander. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skm-div-freiburg.de. Bis zum nächsten Mal.